Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Oliver Mücke aka Batman.
Besondere Fähigkeiten.
Unternehmerbrille und Kundenbrille gleichzeitig aufzusetzen. Digital in den Worten seines Gegenüber zu erklären. Storytelling für Kampagnen und im Unternehmen.
Superpower.
Beratung.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir Oliver Mücke. Oliver ist ein etablierter Digital-Marketer. Er hatte bereits verschiedene Stationen im Bereich Content-Marketing als Head of E-Commerce und nun ist er für das Thema digitales Marketing und zwar im gesamten Akquise-Funnel bei der Deutsche Leasing Gruppe zuständig. Heute sprechen wir über das Spannungsfeld zwischen Marketing und Vertrieb. Sei gespannt. Hallo Oliver und herzlich willkommen zum Digital Heroes Talk. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Du hast ein sehr spannendes Story mitgebracht und zwar heute geht es um Marketing versus Sales im Akquise-Funnel. Wer ist hier der Boss? Ne? Also ein Spannungsfeldthema, wo du aber sehr viel Erfahrung gesammelt hast und ich freue mich auf jeden Fall auf deine Insights.
Ja, hallo Lena, schön bei dir zu sein. Freue mich heute ein bisschen was, um über den Kampf von Marketing und Sales erzählen zu können und vielleicht auch darüber, dass es eigentlich gar nicht so ein Kampf sein muss.
Sehr schön, sehr schön. Du kommst von Deutsche Leasing AG, ne? Das ist so ein B2B-Unternehmen. Erzähl doch mal zum einen, was bist du für ein Superheld im Allgemeinen und was zeichnet dich denn in deinem beruflichen Alltag aus oder auch gerne allgemein? Also was machst du denn da überhaupt?
Ja, ja gerne. Also ich habe mir Batman als Superheld ausgedacht oder ausgewählt, weil ich das Spannende an Batman ist, er ist immer so ein auf Ausgleich beachteter oder gedachter Charakter in der Comic-Serie. Und genauso ist das irgendwie im Beruflichen und auch im Alltag irgendwie bei mir. Also hier in der Company nehme ich auch einen sehr starken Interessensausgleich wahr zwischen den vielen verschiedenen Anforderungen, die man so hat, wenn man hier Marketing macht, so einem B2B-Unternehmen. Und außerdem hat er auch ein sehr starkes Waffenarsenal und das liebe ich. Ne? Das Waffenarsenal bei uns sind die Tools und mit den Tools ist man für jede Diskussion und für jeden wichtigen Termin eigentlich immer gut gerüstet, weil man hier mit den datenbasierten Argumenten doch immer irgendwie den besten Stich sieht. Und von daher,
das ist schön.
Genau, finde ich Batman hier ganz passend, weil er doch enorm mit Technik ausgerüstet ist, aber dennoch irgendwie so ein bisschen auch der gute Superheld. Ne? Er sucht immer die Lösung, er sucht immer den Konflikt aufzulösen. Und genau das finde ich bei uns im Haus auch das Spannende, Marketing so zu begreifen, dass man mit allen Erwartungen der Company dann doch irgendwie einen guten Inhalt macht, ein gutes Content-Piece erstellt und raus an seine Kunden und Interessenten gehen kann.
Ja, und der Batman, der hat ja, glaube ich, auch so in den letzten Filmen auch die ganzen anderen Superhelden zusammengesammelt, um verschiedene Lösungen für Probleme zu finden. Das ist auch, glaube ich, eine positive Eigenschaft, dass man nicht immer nur selber irgendwie kämpft, sondern auch die anderen mit ins Boot nimmt, ne?
Eigentlich ist man der Moderator und der Berater und genau das trifft es auch auf jeden Fall, genau. Ja. Die Termine sind umso besser, je mehr Perspektiven ich auf eine Problemlage oder eine Herausforderung des Kunden habe. Ja. Und hat Batman gut gemacht in den letzten Filmen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sehr cool. Dann lass uns mal in deine Erfolgsgeschichte einsteigen. Du hast ja in letzter Zeit sehr viele Prozesse und Kommunikationen durchgeführt, umgesetzt, wahrscheinlich auch so Transformationsprozesse, so wie ich das wahrgenommen habe, aus unserer Vorabsprache, um diese Bereiche Marketing und Sales zusammenzubringen. Erzähl uns doch mal, wo hast du angefangen, wo war das Problem, mit welchen Lösungen bist du angekommen, damit wir erstmal den Kontext verstehen.
Ich glaube, das Problem und die Herausforderung ist eine ähnliche, wie es in vielen B2B-Unternehmen der Fall ist. Also Marketing und Sales begreifen sich eigentlich gar nicht als Einheit, sondern als teilweise rivalisierende Entitäten in einem Unternehmen. Und jetzt sind das keine Kampfgraben, die man da irgendwie schließen musste, aber es ist schon so, dass man in dem Prozess Strukturen, Formate finden muss oder musste, wie man diese beiden Entitäten zusammenwachsen kann. Und da haben wir auf jeden Fall zwei verschiedene Formate geholfen. Das eine ist intern. Wir nennen das bei uns Lead Management Board. Also überhaupt erstmal im Marketing-Team intern ein Verständnis zu finden. Wie begreifen wir eigentlich unsere Marketing-Projekte und wie stimmen wir sie eigentlich auch aufeinander ab? Das ist oftmals so ein Punkt, der schon vergessen wird. Jeder arbeitet in dem Marketing-Team an seinen Projekten. Das ist ja auch gut so. Aber was oftmals vergessen wird, ist, dass man Austauschformate hat, um über die jeweiligen Projekte miteinander sprechen zu können. Um eben genau diesen Perspektivwechsel zu machen, verschiedene Perspektiven auf die Projekte zu legen und jeder mit seiner spezifischen Kompetenz hier in so einem Austauschformat eben reingehen kann und mal mit einer externen Brille auch auf die anderen Projekte schauen kann. Das hat uns enorm viel geholfen. Wir hatten super Verständnis von den jeweiligen Projekten. Wir haben auch gemerkt, dass wir eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten in den Projekten haben, konnten da wirklich auch signifikant Ressourcen schonen, weil wir einfach auch Einsparungsmöglichkeiten hatten. Das beginnt ja dabei, dass jedes Projekt nicht genuin einzigartig ist gegenüber dem anderen, sondern man hat ja schon Dinge, die man voneinander lernen kann. Das hat uns sehr, sehr gut gebracht, intern uns erstmal auch so ein Gefühl zu geben, dass wir an gemeinsamen Themen arbeiten. Das ist auch sozusagen von der Kultur her auch nochmal ein guter Schub gewesen, im Marketing-Team intern zu wachsen. Und dann haben wir uns sozusagen raus auf die Bühne getraut und haben gesagt, ja, wenn das bei uns intern so gut klappt mit so einem Lead-Management-Board, dann sollten wir doch eigentlich den Vertrieb auch dazu einladen. Und dann haben wir klassischerweise so einen Marketing- und Sales-Alignment-Prozess aufgesetzt, wo wir gesagt haben, okay, wir sprechen mit dem Vertrieb. Das ist schon mal so die erste Mauer, die wir eingerissen haben, ne? Und das ist im Prinzip schon der große Lösungsfaktor und auch der große Hebel gewesen. Der Vertrieb hat ja nie das Problem, nicht reden zu wollen, sondern man muss sie eben nur mal einladen dazu, ne? Und dann spreche sie auch wundersamerweise gern mit einem. Und man bekommt wirklich auch die besten Insights über die Kunden und die Interessenten vom Vertrieb. Das haben wir auch gelernt. Wir stützen das natürlich auch mit MAFO-Ergebnissen. Aber man kann schon sagen, man entwickelt bei dem Gespräch mit dem Vertrieb schon sehr gutes Verständnis für die Bedürfnisse und Probleme seiner Kunden. Und man betrachtet eben dann auch die Kunden als seine Kunden, ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, was sich dann im Kopf auch herstellt, dass man so eine Bedürfnisstruktur entwickelt, die einen auch wirklich durch die Projekte trägt. Und die bekommt man sehr gut durch den Vertrieb heraus. Die MAFO stützt oftmals dann schon die Ergebnisse, die man eigentlich schon in diesen Workshops da generiert hat. Das war sehr gut. Wir arbeiten da an der Stelle jetzt sehr gut auch mit dem Vertrieb zusammen. Und ich kann nur jedem empfehlen, der Schritt lohnt sich.
Ja, absolut. Ich glaube, also grundsätzlich das Thema Kommunikation, aufeinander zugehen, miteinander sprechen, ist der Kern generell des Erfolges, egal in welchem Bereich. Bist du im B2B, im B2C, bist du im Unternehmen oder in der Agentur oder sonst wo, Stichwort Kommunikation, miteinander sprechen, einfach die Ziele voneinander zu verstehen, ist der Kern. Vielleicht nochmal eine kurze Frage zum Lead Management Board. Magst du ganz kurz noch erläutern, was ist die Zielsetzung nochmal? Also die Zielsetzung ist, über die Ziele, die Projekte zu sprechen und dort die Maßnahmen zu generieren, oder was war der Kern?
Genau. Also im Vorgespräch habe ich auch gesagt, wir haben das Marketing so ein bisschen von Kopf auf die Füße gestellt, ne? Also Kopfbetrachtung war sozusagen eine sehr starke Fokussierung auf solche Sachen wie Marketing Services. Also wir haben Events gemacht, wir haben Weihnachtskarten verschickt, viele Werbeartikel zur Verfügung gestellt, sind aber sozusagen nie wirklich an den Bodensatz der Company gekommen. Der Bodensatz der Company ist halt schon, wie bekommen wir hier als Marketing eine Mehrwertorientierung für den Vertrieb hin, im Sinne von einer Lead-Generierung, also unterstützender Maßnahmen, um wirklich gute Verkaufschancen und Verkaufsmöglichkeit an den Vertrieb transportieren zu können. Und das sehen wir auch als Leistung und als Mehrwert. Und genau diese Projekte sind es, über die wir uns im Lead-Management-Board unterhalten. Also da kommt jedes Projekt rein, was sich mit Lead-Generierung, mit Lead-Qualifizierung beschäftigt und zum Ziel hat, Leads in einer gewissen Reife, in einem gewissen Reifegrad an den Vertrieb zu übergeben. Mhm. Und genau das ist quasi auch das Ziel. Wir besprechen da unsere Lead-Management-Projekte Und zwar ganz klar, wir haben da so einen Dreisatz von Folien zusammen mit unserer Agentur entwickelt, der wirklich irgendwie so ein bisschen die Magie der Projekte immer offenlegt. Wir steigen da quasi immer ein mit, wie definieren wir eigentlich in den Projekten die Leads und welche Qualifikationsanforderungen setzen wir an dem jeweiligen Lead, in dem jeweiligen Status, in dem jeweiligen Projekt. Also das kann einmal eine Finanzierungsanfrage für ein Auslandgeschäft sein und da kann sein, bevor der Vertrieb diesen Lead akzeptiert und weiter bearbeiten möchte, möchte er im Prinzip schon die Informationen um die Investitionshöhe, um die Investitionsart und auch um das Zielland haben, womit sich dieser Lead da gerade auseinandersetzt. Und dann sind wir quasi gefordert, diese Informationen einzuholen durch Content Marketing. Das geht weiter, dass wir eine sehr starke Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen. Das ist sozusagen so die zweite Folie, die wir da immer haben. Zu welchen Preisen kaufen wir eigentlich die Leads ein? Und wie kriegen wir das gesamte Budget in der Lead-Qualifizierung dann, wo wir also in diesem Projekt dann eben auch zu verhältnismäßig guten Konditionen konvertiert? Also was geben wir wirklich pro Lead aus, pro Marketing-Qualified Lead? Wie steht das in dem Verhältnis zu den anderen Lead-Management-Projekten, die wir da haben? Und wie hoch dürfen unsere Kundenallokationskosten überhaupt sein, um einen neuen Kunden zu generieren? Und dann rechnen wir das Ganze rückwärts in den Prozess. Und das war wirklich auch ein Schlüssel zum Erfolg, weil wir hier den Vertrieb natürlich in seiner Sprache auch ermächtigen, mit uns über die Projekte zu sprechen. Also diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist etwas, was der Vertrieb sehr, sehr gut aufnimmt, weil es, glaube ich, auch einfach sein Denken ist, ne?
Ja, ja. Das wäre auch meine Frage. Also, so wie ich gerade jetzt mitgenommen habe, aus dem, was du erzählt hast, seid ihr schon im Marketing sehr performance-orientiert. Also ihr macht nicht nur bunte Bildchen, sondern auch, ihr denkt auch sehr wirtschaftlich, welche Budgets habe ich, was möchte ich erreichen, welche Leads und Co. Und war das auch nicht eine der Schlüssel zur gemeinsamen Kommunikation, dass ihr einfach die gleiche Sprache sprecht und die gemeinsamen Ziele verfolgt? Also sind die Ziele auch gemeinsam?
Ja, die Ziele sind quasi an der Stelle noch nicht gemeinsam definiert. Das wäre so etwas, wo ich sage, wir haben da wirklich ein Idealbild einer Einheit. Und das ist ja auch das, was oftmals in anderen Unternehmen dann nochmal ein Triggerpunkt ist, zu sagen, wir committen uns eigentlich im Marketing und Sales auf die gleichen Ziele. Aber wir haben dadurch, dass wir die gleiche Sprache jetzt gefunden haben, miteinander zu sprechen, schon sehr, sehr viel erreicht und haben ein gleiches Verständnis von dem, was Sales für uns macht, ja, also wie muss eigentlich ein Vertriebsmitarbeiter so einen Lead qualifiziert bekommen, damit er tatsächlich auch etwas anfangen kann. Das ist super, wenn man die Perspektive des Vertriebs kennenlernt. Und den Vertrieb hat quasi unsere Perspektive, glaube ich, auch ganz, ganz viel gebracht, zu sagen, okay, schaut mal rein, das ist gar kein Problem, die Leads in diese Stufe zu qualifizieren. Aber ihr seht, wie viele Schritte es dafür braucht, und wie viele Marketingmaßnahmen wir dafür machen müssen. Und mit Kundenallokationskosten von 100 Euro wird es da schwierig. Also da kann man sehr gut dann auch eben über Budgets sprechen, über Planungen, Mittelfristplanungen, um wirklich auch Budgets hier allokieren zu können für die einzelnen Einheiten der Gesellschaft. Das hilft total, wenn man da die gleiche Sprache spricht. Und das ist schon mal in der Bottomline, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte.
Und wenn wir den Akquise-Funnel betrachten, wo fangen die jeweiligen Expertisen bzw. die Kompetenzen und die Handlungsfelder an? So wie ich das gerade rausgehört habe, wenn du vom Vertrieb sprichst, sprichst du schon sozusagen von der Bearbeitung von Leads. Sprich, der Vertrieb, der steigt sehr tief unten im Funnel ein und davor seid ihr aktiv. Habe ich das richtig verstanden?
Wir übernehmen sozusagen schon viel Wegstrecke in diesem Funnel, ne? Wir bearbeiten quasi alles, was wir vom Kontakt nennen, also vom Klick auf das Werbemittel, bis hin zu einem sogenannten Marketing Qualified Lead. Also wir qualifizieren den Vertrieb bis zu einem bestimmten Gütekriterium. Da helfen uns diese Bandkriterien immer sehr viel, also Budget, Authority, Need and Timing. Das sind auch immer eigentlich die Mindestanforderungen, die wir haben, bevor wir einen Lead an den Vertrieb übergeben. Also wir müssen wissen, um welches Budget handelt es sich bei dem Prospect, bei dem Interessenten, den wir haben. Ist eigentlich derjenige auch der richtige Ansprechpartner, der am Ende auch die Budgets dann dafür freigibt? Was hat er für ein konkretes Bedürfnis? Wo will der hin? Bei uns sind es ja immer Finanzierungsanfragen. Was möchte der finanzieren? Welches Wir sprechen von Asset, also welches Objekt, ist es ein Kran, ist es eine Fahrzeugflotte in seinem Unternehmen und wie sieht das Ganze dann vom Timing her aus? Also ist es jetzt mal so eine zirkuläre Einkaufsanfrage, die alle 3 Jahre ansteht, wo wir einfach jetzt mit in das Portfolio aufgenommen werden sollen? Oder ist es schon ein konkreter Need, wo ein Problem besteht, jetzt zum Beispiel seine Fahrzeugflotte auf E-Mobilität umzustellen? Ne? Mhm. Von daher, wir gehen schon sehr tief in den Funnel rein und wir haben ganz klare Übergabepunkt, wenn man das jetzt in der Theorie aussprechen wollte, zwischen MQL, Marketing Qualified Lead und Sales Accepted Lead. Mhm. Und da gibt es auch den berühmten Handshake, wo wir uns dann auch wirklich über einzelne Leads unterhalten, zu sagen, passt die Qualifikationsstufe an der Stelle für dich? Und dann geht es in die vertriebliche Weiterbearbeitung, die meist entweder mit dem Telefonat beginnt oder direkt mit einem Kundentermin, den wir vorher auch schon vereinbart haben. Für den.
Ah ja, okay. Also ihr seid schon sehr tief im Conversion Funnel drinnen sozusagen. Ne? Also ihr seid nicht nur für die Awareness-Phase zuständig oder eben um überhaupt die Kunden auf die Seite zu bringen oder auf eure Leistungen oder Services aufmerksam zu machen, sondern ihr seid ja auch diejenigen, die auch die Kunden schon so warm machen, sagen wir so. Ne?
Ja, richtig heiß machen, ne?
Ja, genau, richtig heiß sogar.
Genau. Das stimmt, wenn man das mit AIDA beschreiben möchte, sind wir auf jeden Fall, kommen wir bis zu Desire. Kommen wir da schon runter, ja, genau.
Ja, okay, super. Vielleicht nochmal eine grundlegende philosophische Frage. Warum arbeiten denn überhaupt Marketing und Sales gegeneinander so häufig, vor allem in großen Unternehmen? Denn eigentlich, wenn man so an BWL-Studium denkt, dann ist Marketing und Vertrieb sollen eigentlich Hand in Hand arbeiten und fließend ineinander reingreifen.
Ja, da trifft wahrscheinlich die Theorie auf die Praxis, ne? Und dann wird es ja zur Realität. Und die Realität sieht oftmals dann so aus, dass, glaube ich, große, zumal deutsche Konzerne sehr vertriebsorientiert organisiert sind, was in der historischen Perspektive dazu führt, dass ein Vertrieb oftmals den Blickpunkt auf seinen Kunden hat und das Seine steht dann immer im Vordergrund. Also der Kundenkontaktpunkt, den man hat im Unternehmen, erfolgt eigentlich aus der Historie heraus oftmals fast ausschließlich über den Vertrieb. Okay. Also sobald die landläufige Meinung, sobald es um Geschäft geht, ist es mein Kunde. Und es ist natürlich auch organisational getrieben durch Provisionierungsmodelle dann beispielsweise, ne, die ja natürlich auch auf einen konkreten Kunden oder das Geschäft diesesjenigen Kunden verprovisionieren. Und dann ist natürlich auch klar, dass sich da eine sehr starke Klammerung an einen Kunden ergibt und die Öffnungsperspektive, glaube ich, oftmals schwerfällt. Und also ich begreife das als ein typisch deutsches Phänomen. Zumindest die Unternehmen, die ich bisher kennengelernt habe, auch auf Agenturebene, waren die Probleme da eigentlich immer relativ ähnlich, dass sie qua Organisationsprinzip getrennte Einheiten waren. Da gab es irgendwie nicht so die richtige Schnittmenge, wo man eigentlich das Gleiche möchte, nämlich einen Kunden generieren und den zum Fan des Unternehmens zu machen.
Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass leider die Ziele häufig konträr sind, ne, die vorgegeben werden. Und entsprechend, was du auch gesagt hast, Provisionierung, also sprich beispielsweise Marketing wird für Awareness provisioniert oder bekommt ja auch die Budgets für die Awareness-Phase oder sie haben auch solche Ziele wie Werbewirkung, wie das Thema Markenbekanntheit, wie das Thema Net Promoter Score, also sprich, wie zufrieden ist der Kunde und dann gibt es ein Riesengap, ja, und dann gibt es eben Vertrieb und Vertrieb sagt, okay, wir werden dann nur provisioniert, wenn wir den Kunden akquiriert haben. Deswegen alles dieses bla 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 interessiert mich überhaupt nicht, ja, und da fängt schon an, dass man einfach verschiedene Sprachen spricht und verschiedene Maßnahmen unternimmt, die aufeinander nicht so stark abgestimmt sind, weil eben dieses Gap dazwischen da ist. Also wenn man im Marketing auch die Ziele gesetzt hätte, so nach dem Motto, hey, ihr habt ja auch Akquiseziele und im Vertrieb, hey, ihr habt ja auch Ziel, dass unsere Kunden zufrieden sind, dass sie eine positive Wahrnehmung von unserer Marke haben und Co., dann würden sie stärker miteinander sprechen. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch eben aus Agenturerfahrung oder Kommunikation in meinem Netzwerk. Ja.
Wir haben uns in diesem Lead-Management-Board, als wir das entwickelt haben, klar die Frage gestellt, was hilft eigentlich dem Vertrieb? Und das ist klar, wenn wir als Marketing-Einheit in einem solchen Unternehmen gehört werden möchten, in einem solchen, das ist ja ein Change-Prozess, ne? Mhm. In einem solchen Change-Prozess müssen wir schauen, was sind die stärksten Stakeholder im Unternehmen, und das sind halt oftmals die VertriebsmitarbeiterInnen, die so ein Unternehmen hat. Und da muss man sich die Frage stellen, welchen Mehrwert kann ich als Marketing-Einheit für den Vertrieb leisten? Und genau da sind wir eben auf die Antworten gekommen, die bisherigen KPIs und Kennzahlen zu den KPIs, nachdem wir reported haben, wie Impressions oder Reich, also Reichweiten, egal in welcher Facette jetzt, digital oder analog, sind es wohl eher nicht. Mhm. Und auch Markenkennwerte, die gehören natürlich dazu. Klar, im vorderen Funnel-Bereich stützt die Marke natürlich auch meine Tätigkeiten, aber das sind keine Kennzahlen, auf die der Vertrieb anspringt. Ne? Und da muss man sich einfach überlegen, genau, was sind eigentlich so die Kennzahlen, wo man sich gemeinsam auch drauf committen kann. Und das sind letzten Endes kundenbasierte Kennzahlen. Und da hat es dann wirklich gut gefunkt.
Ja, ja. Wir haben schon so etwas über die Prozesse gesprochen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. So die Prozesse einführen, organisatorischen Prozesse einführen, wie man die beiden Bereiche zusammenbringt. Also das erste oder den ersten Schritt, den ihr gemacht habt, so wie ich das verstanden habe, ist das Thema Kommunikation. Also ihr kommuniziert stärker miteinander. Ihr habt hier gemeinsame Termine, wo die Themen abgesprochen werden. Was wären denn so weitere Prozesse, die die beiden Bereiche stärker bringen würden? Ist es beispielsweise eine Entwicklung einer gemeinsamen Strategie oder ist es das Thema eben Ziele, also Objective Key Results, dass man gemeinsam so OKRs entwickelt, auf denen man gemeinsam arbeitet? Vielleicht magst du da kurz nochmal stärker reinbringen, also was ihr gemacht habt an Prozessen.
Wir sind in dem Strategieprozess drin aktuell, das kann man sagen. Also das ist die nächste Entwicklungsstufe, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt schon auf den Projekten, also projektbasiert gut miteinander zusammengearbeitet haben, dann lasst uns das doch eine Ebene höher tragen und sagen, wie ist eigentlich unsere Vermarktungsstrategie dahinter? Und die Vermarktungsstrategie ist auch oft Vertriebs, also da hat auf der Vertrieb sozusagen die Deutungshoheit, wie eigentlich Vermarktung zu laufen hat, ne? Und gerade da hat uns ehrlicherweise auch die Corona-Krise an der Stelle geholfen, muss man sagen. Man spricht ja von dem allgemeinen Digitalisierungsschub und Corona war da ja wie so ein Brennglas drauf, ne? Und das hat uns natürlich geholfen, weil der Vertrieb natürlich auch hier sich umstellen musste. Also er musste in digitale Kommunikations- und Austauschformate gehen, Kanäle. Und genau das haben wir auch gespürt und da haben wir eben drauf gesetzt. Und dann ist mir eine Zahl immer hängen geblieben aus den ganzen Studiendaten. 70-90% der Kundenreise geschieht, bevor der Vertrieb überhaupt kontaktiert wird. Also der Vertrieb hat natürlich eine enorm hohe Bedeutung, aber eben erst zwischen den letzten 30-10% in der gesamten Customer Journey. Mhm. Wenn man die Folie einfach mal auflegt, dann hat man immer einen guten Ansatzpunkt und da haben wir eigentlich immer gut zueinander gefunden. Die strategische Arbeit ist im Prinzip ähnlich dem, wie man es projektbasiert dann auch macht. Man schaut sich an, was sind meine Zielgruppen, geht mal ganz stark rein jetzt in die Bedürfnisanalyse. Also wir arbeiten ja zu 100% Content-Marketing-Ausrichtung, geht in die Bedürfnisse rein. Dann ist es auch super, wenn wir mal mit zum Kunden fahren. Auch so eine Hürde, die man, glaube ich, aus Marketing-Sicht heraus einfach mal überspringen muss, ja? Einen Kunden tatsächlich zu sehen, ja? Egal ob digital oder mit anfassen sozusagen. Ne? Aber das auf jeden Fall bekommt man darüber auch ein sehr gutes Verständnis, wie unsere Kunden eigentlich funktionieren. Und oftmals ist es ja so, dass man als Interessent dann einen ähnlichen Kunden gewinnt. Das bringt total viel und das ist jetzt auch wesentlicher Bestandteil des strategischen Prozesses, da das Alignment zu verstärken, schon auf die Vermarktungsperspektive, dezidiert dann auch gemeinsame Customer Journeys zu malen, Personas zu bauen, die Bedürfnisstrukturen zu analysieren und dementsprechend eben dann auch die Themenfelder für das Content-Marketing zu bestimmen. Da ist viel Arbeit, die gemeinsam geleistet wird und wir im Marketing ziehen uns dann eigentlich erst zurück, wenn wir gemeinsam unsere Bedürfnisse der Zielgruppe kennen, die Themenfelder dafür gesteckt haben, also wirklich die Probleme identifiziert haben, die wir auch in der Lage sind zu lösen als Company. Und erst dann ziehen wir uns eigentlich in die Bearbeitung zurück, unsere verschiedenen Content-Assets, Lead Magnets und dann der Ausspielung eben in den Kommunikationskanälen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nach OKRs arbeiten wir noch nicht, aber ich habe schon das Ziel, dass wir, und das hatte ich in einem anderen Podcast mal aufgenommen, in einem OMR-Podcast. Das hat, glaube ich, der Tarek Müller erzählt von About You. Marketing von einem Cost-Center zu einem Profit-Center zu machen. Also das, was wir machen, was ich eingangs gesagt habe, in unserer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, sehr performance-getriebenen Betrachtung unserer Kampagnen, ist nichts anderes, als zu sehen, was kommt hinten dabei raus. Also wie ist der Return on Invest, den ich in den jeweiligen Projektbudgets habe. Und dann ist natürlich die Challenge zu sagen, okay, jetzt habe ich mit meinem Projekt 15 Neukunden gewonnen zu einem Preis X. Wie ist denn eigentlich die Vergleichbarkeit einer vertrieblichen Bearbeitung für diese 15 Kunden? Und dann kann ich eben gegenüberstellen und sagen, okay, hat es Sinn, das Budget des Unternehmens jetzt in die Marketing-Unit zu stecken oder vielleicht für das gleiche Geld 2 oder 3 mehr Sales-Mitarbeiter einzustellen? Und ich glaube, genau diese Challenge braucht es dann auch noch in der Weiterentwicklung, zu sagen, welchen Return bekomme ich eigentlich tatsächlich aus meinen Marketingaktivitäten? Und ist dieser höher, als wenn ich beispielsweise mehr Personal aufstocke? Und ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg, in der Gesamtunternehmensführung auch einen Schlag nochmal zu machen, zu sagen, wir entwickeln uns in Richtung eines Profit-Centers für das Unternehmen weiter. Mhm. Das finde ich noch ein ganz spannendes Zielbild.
Ja. Ja, absolut. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Wenn du über Vertrieb sprichst, also du bist im digitalen Marketing, habt ihr auch einen digitalen Vertrieb oder sind die Vertriebsmitarbeiter tatsächlich eher so klassisch offline, so dass sie abtelefonieren, gehen sie zum Kunden? Also ist das eher so ein Direktvertrieb oder Telesales oder haben sie auch digitale Vertriebsaktivitäten, wie beispielsweise das ganze Thema Performance Marketing liegt dort oder ist es bei euch auch?
Wir beginnen das gerade umzustellen. Also klassischerweise ist es schon ein sehr starker Face-to-Face-Kontakt im Sales. Da ist fast gar kein Telesales dabei. Telesales ist für uns ganz wichtig, die Telefonie einzubinden in der letzten Stufe der Qualifizierung unserer Leads, bevor wir sie an den Vertrieb übergeben. Damit machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen, weil wir sehr gute Agents haben, Telefonistinnen, Telefonisten, die ganz genau wissen, welche Fragen sie noch stellen oder wie sie die Fragen verpacken, um die letzten Informationen aus diesem Lead herauszubekommen. Da hilft eine Art Telesales, also eine telefonische Nachfassaktion auf die Leads enorm. Und dort wird dann auch eine Terminvereinbarung gemacht für den Vertriebsmitarbeiter. Das sind dann oftmals auch schon die Präsenztermine oder in der jetzigen Zeit natürlich auch die ersten Teams-Termine oder digitalen Termine. Aber dann ist es schon eine 1-zu-1-Kommunikation eben aus dem Vertrieb heraus mit dem Kunden.
Ja. Es gibt ja sehr viele Einheiten, also unter den klassischen B2C-Unternehmen, wo digitales Marketing und digitaler Vertrieb geschnitten werden, sprich in diesem Conversion Funnel geschnitten werden. Der Marketing ist eben für AI zuständig, ja, und dann eben DA geht in Richtung Vertrieb. Und ich glaube, meine These, bei euch ist es auch diese Abstimmung etwas leichter, entspannter, eben aufgrund dessen, dass ihr die gesamte Digitalexpertise schon im Marketing habt und dort eben digital die Kunden akquiriert und dann übergebt ihr an die Vertriebseinheit, die eher eine direkte Kommunikation mit dem Lead führen.
Genau, man muss immer schauen, ne, wo sind die Stärken sozusagen der jeweiligen, des jeweiligen Partners in der Journey. Und da ist natürlich klar, also wenn es in eine Fachberatung geht, wenn es wirklich darum geht, die Bedürfnisse des Kunden zu individualisieren auf das zu gewinnende Geschäft, ne, dann ist der Vertrieb natürlich hier wesentlich stärker, als das Marketing sein kann. Ne? Also wir gehen runter von einer One-to-Many zu einer One-to-Few-Kommunikation und da bilden wir uns ja auch weiter. Ne? Also das ist auch das Spannende, dass man immer stärker eigentlich an den Kern sozusagen des Geschäftsmodells kommt, auch als Marketing-Unit. Und dann holen wir den Vertrieb rein, der dann wirklich unserer Meinung nach sehr viel effizienter als früher auf sehr viel wertvollere Leads arbeiten kann, als wenn ich jetzt eine Kaltakquise rausschicke, als wenn ich jetzt 100 Adressen abtelefoniere und mal einen Treffer dabei habe. Das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Commitment zwischen den verschiedenen Fähigkeiten der Units.
Stichwort Fähigkeiten. Also wenn die beiden Bereiche zusammenwachsen, würden, ja? Wie würden sich dann die Rollen und Verantwortlichkeiten beziehungsweise notwendige Kompetenzen ändern? Weil ein Vertriebler, der muss dann auch stärker Marketingmensch werden und vice versa. Also habt ihr schon diese Transformation oder wollt ihr überhaupt diese Transformation durchführen? Und was sind die Ressourcen, die dann notwendig sind in dem Fall?
Die Transformation, glaube ich, geht immer bis zu dem Grad dann, wo die harten Fakten sprechen. Also die harten Fakten sind dann sozusagen, ist die Frage, wie wird hier wer nach welchen Kriterien bezahlt. Ne? Und, mhm. und ich glaube, das ist halt etwas, wo man sagt, okay, wir haben viel kulturellen Change gemacht, wir haben uns aneinander herangerobbt, wir sprechen die gleiche Sprache. Also ich sag mal, die Soziolinguistik ist alles, da macht man einen Haken dran. Aber dann ist natürlich noch die Frage, also wenn es wirklich eine Einheit wird, dann muss man natürlich auch überlegen, wie profitiert eigentlich Marketing-Mitarbeiter von dem konkreten Geschäftsabschluss und wie profitiert eigentlich ein Vertriebsmitarbeiter von den generierten Leads, die eingesammelt worden sind. Und ich glaube, dieses Verständnis, vice versa, muss eben auch in gewisser Weise monetarisiert werden, wenn es dann tatsächlich zu einem einheitlichen Team kommen soll. Ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. Und ich glaube, Unternehmen dürfen sich an der Stelle noch ein Stück trauen, so typische Innendienst- und Außendienstperspektiven aufzubrechen. Mhm. Und zu sagen, eigentlich arbeiten wir doch gemeinsam an dem gleichen Ziel und wir sollten auf diese Zielsetzung dann eben monetarisieren. Und da bietet OKR natürlich ein gutes Framework dafür. Letztendlich ist es aber so, dass es dann schon in Grundbereiche, glaube ich, einer Organisationsstruktur geht, die dann ein bisschen Zeit brauchen. In der Zielvorstellung kann es meiner Meinung nach aber nicht anders laufen, dass man hier auf ein gleiches Entlohnungsmodell aufsetzt.
Und was müsste sich dann an dem Mindset ändern, beziehungsweise an den Skillsets, also im Sinne von, was kann ich, also weil nicht jeder Vertriebler, so ein klassischer Vertriebler, ja, also ich spreche so von Staubsaugerverkäufer, ja, hat dieses Marketing-Mindset nach dem Motto, ich muss erstmal den Kunden verstehen, ich muss ihn analysieren, ich muss seine Journey verstehen, wie kommt er zum Kaufentscheidungsprozess und Co. Ja, also die gehen rein und sagen, hey, ich habe ein cooles Angebot für dich, weil ja, natürlich braucht man auch davor auch dieses Verständnis, warum dieser Kunde dieses Angebot braucht. Aber im Großen und Ganzen, vielleicht so, wenn wir an die großen Unternehmen denken, was muss an dem Mindset geändert werden, damit die beiden Einheiten gemeinsam fließend zusammenarbeiten?
Oftmals ist es dann gar nicht so gegensätzlich von dem Mindset. Also das, was wir erleben, ist, dass unsere Vertriebsmitarbeiter extrem gute Experten darin sind, das Kundenbedürfnis herauszufiltern. Mhm. Das war für mich am Anfang auch überraschend. Das ist vielleicht auch eine B2B-Besonderheit. Mhm. Es geht ja um Verträge, die ein sehr hohes Volumen haben. Das heißt, eine gewisse Vorlaufzeit bedürfen auch auf der auf der Kundenseite natürlich einen bestimmten Aufwand erzeugen. Ne? Also die Freigabestrukturen von den Finanzierungssummen, von denen wir hier sprechen, die laufen dann zwischen ein Jahr und fünf Jahren ab. Ne? Also das und diesen, was der Vertrieb, finde ich, wovon man auch lernen kann, ist diesen Prozess einfach dauerhaft auch zu bespielen. Und da nehmen wir eine extrem starke Expertise wahr. Das ist eher eine Fachberatung. Das ist weniger eine Produktanbietung. Letzten Endes muss es dann in irgendein Produkt kommen, was dann natürlich auch irgendwie unterzeichnet werden kann. Aber es geht am Anfang vor allem darum, wirklich den Kunden in seiner Individualität zu begreifen. Da hilft uns das Geschäftsmodell, weil es wirklich auf individuelle Beratung, individuelle Fachexpertise geht. Und da sind wir eigentlich gar nicht so weit weg davon, mit der gleichen Sprache quasi auch von den gleichen Dingen zu sprechen, nämlich am Anfang ein Thema zu transportieren. Und das widerspiegelt auch oder gibt uns der Vertrieb auch wieder. Er sagt, ja, ich habe jetzt eine Molkereibranche, die haben eigentlich gerade alle das Problem, das sind sehr energieintensive Unternehmen. Die Herausforderung mit der neuen politischen Agenda ist, dass die jetzt massiv in erneuerbare Energien investieren möchten oder müssen. Und diese Problemtransportation kommt aus dem Vertrieb. Ne? Also, und die kommt viel schneller aus dem Vertrieb, weil er viel stärker näher an den Kunden ist, als wir es in einer MAFO oder Befragung oder sonst wie in der Presse dann lesen können. Und das kann man dann abstrahieren. Und dann kann ich sagen, okay, ich schaue mir eben nicht nur das eine Unternehmen an, welches der Vertriebsmitarbeiter gerade betreut, sondern ich nehme diese Sprache auf, übersetze es in meine Fertigkeiten und sage, okay, dann lasst uns eine Kampagne jetzt zu der Molkereibranche machen und wir gehen genau auf das Asset einer Investition für klimaneutrale Energieerzeugung da. Also da ist sozusagen die Barriere gar nicht mehr so da, weil der Vertrieb sich selbst eben auch als Experte und Problemlöser des Kunden versteht. Genau, und weniger sozusagen als Produktverkäufer.
Ja, okay. So, für Marketing, ich überlege gerade, würde das in dem Fall heißen, Marketing soll nicht immer so stark seine eigene Unternehmensbrille aufhaben. Was möchte ich verkaufen? Was sind meine Ziele? Also was möchte ich kommunizieren als mein Markenbild, was ich mir so irgendwo im Kämmerchen ausgedacht habe, sondern was braucht mein Kunde? Welches Problem muss ich gerade lösen? Und dann eben die Kampagnenplanung nach den Bedürfnissen des Kunden ausrichten. Also real time im Idealfall. Ne?
Genau. Es geht wirklich darum, ständig meiner Meinung nach die Unternehmensbrille mit der Kundenbrille zu tauschen.
Ja.
Aber das ist eigentlich, glaube ich, auch gar kein Grabenkampf mehr zwischen Sales und Marketing, weil beide, je länger man in einer Company ist, dazu tendieren, die Unternehmensbrille aufzusetzen und die Kundenbrille weiter wegzuschieben. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Und das kann man lernen. Und dazu kann man sich auch zwingen. Und beide können diese Kundenbrille wieder aufsetzen. Ich hatte da, hab da eine schöne kleine Anekdote dazu. Wir haben die erste Customer Journey gemalt in so einem Strategieprozess für eine Markteinheit. Und ich habe mir diese Customer Journey angeguckt und dachte, das ist keine Customer Journey, das sind Prozessschritte, wie wir einen Kunden bearbeiten.
Ja, nee, absolut. Und ich habe das tatsächlich in vielen Unternehmen auch gesehen, ne? So diese Kaufentscheidung oder diese Customer Journey aus Sicht des Unternehmens auf meinen Kunden, aber nicht vice versa, dass ich erstmal sage, okay, was möchte überhaupt mein Kunde, wie ist seine Reise, also was ist der Kaufentscheidungsprozess, was sind die Trigger dabei, ja, und deswegen gibt es ja auch, glaube ich, dieses Produkt von den ganzen Agenturen, Customer Journey Mapping, das sich super gut verkauft, weil eben sehr viele Unternehmen das benötigen, ja.
Auf jeden Fall, also es tut immer gut, da eine Agentur, glaube ich, reinzuholen, einfach um nochmal dem Zwang zu unterliegen, wirklich eine Kundenbrille aufzusetzen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Manchmal denkt man, das ist doch ein Kundenpunkt oder das ist doch aus Kundenperspektive gedacht, aber man hat einfach die eigene Unternehmenskultur dann an der Stelle schon so verinnerlicht, dass man Kundenprobleme schon im Ansatz in Prozessketten der Company denkt oder anfangen zu denken. Und da braucht es auf jeden Fall immer eine Stimme von außen, meiner Meinung nach, ne, die dann sagt, na, jetzt gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück und jetzt schauen wir mal, ist das tatsächlich das Bedürfnis oder ist das schon wieder eine Interpretation des Bedürfnisses nach deiner nach deinem Lösungsangebot. Das ist auch wichtig, ne? Also wir können nicht jedes Problem des Kunden lösen. Ich kann jetzt nicht lösen, ob der Kunde sein Geschäftsmodell ändert oder nicht. Das ist wichtig, dann dahin zu dem Punkt zu kommen, aber eben erst später.
Okay. Vielleicht nochmal die letzte Frage zu unserem Thema. Und zwar, sehr häufig ist es so, dass diese Struktur in der Organisation auch von oben kommt, ja, so hier die Geschäftsführung sagt, okay, ihr seid Marketing, ihr seid Vertrieb, ihr habt die Ziele, so, und dann werden eben diese zwei Einheiten schon vornherein von der Geschäftsführung separat gesehen und somit findet diese Verschmelzung nicht statt. Deswegen die Frage ist, wie soll die Kommunikation in Richtung Geschäftsführung so stattfinden, damit man als eine Einheit wahrgenommen wird?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, das kann man über Transparenz schaffen. Also Transparenz der gleichartigen Betrachtungsweise von Projekten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit dem Vertrieb zusammen in eine Geschäftsführung gehe und Kampagnen in ihrer Konzeption präsentiere oder aber in ihrem Ergebnis präsentiere, hat das einen deutlich besseren Effekt, als wenn es der Vertrieb aus seiner Perspektive, Marketing aus seiner Perspektive an die gleiche Person reportet. Ja? Also sie sprechen über das Gleiche, wissen es aber oftmals gar nicht so genau. Ne? Und da einfach den Termin gemeinsam wahrzunehmen, sich auf ein gemeinsames Reporting zu committen. Das machen wir auch in unserer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, unserer Marketingkampagnen. Da kann der Vertrieb sich auch committen auf diese Art der Ergebnispräsentation. Und das ist ja nichts anderes als ein Reporting. Und das hilft auf jeden Fall sehr, sehr stark, dass die Geschäftsführung oder Entscheider im Unternehmen eben auch, glaube ich, die Perspektive, die wir öffnen, weitertragen können, um dann eben auch sowas wie Budgetallokation eben überdenken zu können und dann Empfehlungen unserer Seite auch gut mittragen zu können.
Ja, also auf jeden Fall ein guter Ansatz. Super. Olli, also das war schon ein sehr gutes Gespräch, beziehungsweise so ein paar richtig coole Insights, wie ihr arbeitet. Also ich glaube, jeder kann sich da eine Scheibe abschneiden, was ihr da alles transformiert habt. Vielleicht ist es auch die Stärke des B2B-Unternehmens, dass man da einfach andere Strukturen hat als im B2C-Bereich. Also lässt sich dann noch ausdiskutieren sozusagen. Ja, aber im Großen und Ganzen sehr gute Insights. Danke dafür erstmal. Genau. Und dann hätte ich noch eine Frage in deine Richtung bezüglich der Fachliteratur oder der Podcasts oder Empfehlungen, die du mitgeben würdest, damit sich jeder digitalen Marketer oder Vertriebler auch weiterentwickelt.
Also hier muss ich anführen, auf jeden Fall, das ist kein einzelnes Buch, sondern das ist eher eine Denkweise, die man sich, glaube ich, sehr gut aneignen kann. Das ist der Kollege Karl Kratz, ja, der ja von seinen Resonanzmodellen spricht, also von verschiedenen Ebenenmodellen und so. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, das ist ein Set, ein Framework, um permanent die Kundenbrille aufrechtzuerhalten. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr gute Art und Weise, überhaupt Marketing zu denken. Ja? Mhm. Also ganz grundsätzlich zu sagen, wie soll eigentlich ein Verkaufssystem, was ich etablieren möchte, funktionieren und ständig an diesen aus den unterschiedlichsten Perspektiven dran zu arbeiten. Ne? Und dann kann man auch mal Psychologie einladen, da kann man Soziologie, also da kann man wirklich fachfremde Perspektiven draufladen und man arbeitet wirklich immer weiter an der Perfektionierung des eigenen Systems. Mhm. Und das finde ich, also das hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, muss ich sagen. Mhm. Dann natürlich, das, ich glaube, das ist in deinem Podcast auch viel zitiert, das Fink-Content-Buch von Miriam Löffler. Das ist natürlich etwas, was also wirklich die Basal, das Basalwissen, glaube ich, ist, wenn man Content-Marketing macht und dann eben auch versucht, mit Inhalten zu überzeugen in so einem Lead-Generierungsprozess. Dann würde ich auf jeden Fall noch zwei Podcasts empfehlen an der Stelle. Das eine ist,
gerne, klar.
Also neben deinem natürlich, das ist ganz klar, aber das eine ist natürlich der Digital Helpdesk von HubSpot. Ich glaube, wenn man Content denkt, wenn man in Inbound-Marketing denkt und das als Strategie für sich festgelegt hat, ist das eine sehr gute Ergänzung, dort die Cases mitzunehmen einfach. Mhm. Und das Zweite, was ich finde, auch immer wieder den Blick öffnet in die Welt, in die Marketingwelt, ist der OMR-Podcast in seinen verschiedenen Facetten. Also hier vor allem die Deep Dives mit Tarek Müller, der ist der Stammgast. Ne? Die öffnen einen auch, glaube ich, nochmal die Perspektive für die Tragweite so einer Marketing-Einheit und Bedeutung des Marketings eben auch fürs Unternehmen.
Ja, also die haben echt eine sehr starke organisatorische Stärke auch in sich. Das stimmt schon.
Ja, ja genau.
Da kann man einiges lernen. Ja.
Challenge Time.
Und die letzte Empfehlung, die ich benötige, ist tatsächlich eine Expertenempfehlung. Ich bräuchte einen Superhelden, den ich unbedingt einladen soll für die nächste Folge.
Ach so, ja, da würde ich natürlich sagen, klar, da geht meine heroische Sprache weiter zu Karl Kratz.
Ich weiß nicht. Ja, mal gucken, ob ich den Karl überzeugen kann, bei mir teilzunehmen, weil er eigentlich sich von Speakership und allen möglichen Auftritten verabschiedet hat.
Ja, genau. Ja, du musst zu ihm nach Brandenburg fahren. Ich glaube, in seinem Garten, da nimmt er noch mal das ein oder andere Gespräch wahr. Aber das ist richtig, habe ich auch noch nicht im Podcast gehört, vielleicht. Man soll ja auch Ziele haben, ne?
Ja, definitiv. Also das ist auch eine Challenge für mich. Also nicht nur Challenge Time für den Karl, sondern auch für mich. Mal gucken. Nee, super. Vielen lieben Dank. Olli, wie schon angesprochen, war ein sehr gutes Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich hatte tatsächlich noch nicht jemanden aus dem B2B-Bereich, vor allem aus so einer klassischen Branche, sagen wir so. Und deswegen war das für mich auch sehr lehrreich heute. Danke dir für die ganzen Insights und ich wünsche dir natürlich noch sehr viel Erfolg bei den weiteren Transformationen. Ich glaube, du bist auf einem super Weg. Du hast schon sehr viel bewegt und ich glaube, da kannst du noch einiges weiterentwickeln.
Ja, vielen Dank, Leda. Vielen Dank für die Einladung hier in den Podcast. Hast du da total viel Spaß gemacht. Bin froh, ein paar Insights teilen zu können.
Ich wollte an der Stelle nochmal die Möglichkeit nutzen, darauf hinzuweisen, dass wir aktuell bei uns im Marketingteam der Deutschen Leasing Stellen zu besetzen haben. Also, ich freue mich auf eine Kontaktaufnahme über LinkedIn, auf eine Nachricht und sage an der Stelle nochmal viel Freude mit dem Podcast, weiterhin bei Lena und wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag. Ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort.